Entdecken Sie die faszinierende Welt der Bestäuberinsekten. Wildbienen, Honigbienen und zahlreiche andere Insekten sind essentiell für die Bestäubung einer Vielzahl von Wild- und Kulturpflanzen. Weltweit tragen sie maßgeblich zur Produktion köstlicher Früchte, gesunden Gemüses und des bei uns so beliebten Kaffees bei. Leider ist die Gesamtzahl als auch die Vielfalt dieser wertvollen Insektenarten rückläufig. Bereits heute sind 65 der über 550 in Deutschland beheimateten Wildbienenarten vom Aussterben bedroht, während weitere 197 Arten als gefährdet gelten. Die Ursachen für den Rückgang an Bestäuberinsekten liegen in einem Zusammenspiel vieler Faktoren, wie an der Zunahme intensiv genutzter Agrarflächen und dem damit einhergehenden Verlust vielfältiger Lebensräume für Insekten. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, fördert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 16 Verbundprojekte im Rahmen des Innovationsprogramms, des Bundesprogramms Ökologischer Landbau und der Ackerbaustrategie. Unter der Bekanntmachung Schutz von Bienen und weiteren Bestäuberinsekten in der Agrarlandschaft werden gezielt Maßnahmen erforscht und entwickelt, die die Vitalität der Bienen verbessern und den Pflanzenbau sowie den Pflanzenschutz bestäuberfreundlicher gestalten. Diese Projekte setzen auf innovative Lösungen, um sicherzustellen, dass unsere heimischen Bestäuberinsekten auch in Zukunft ihre wertvolle Arbeit für unser Ökosystem und unsere Ernährung leisten können. Was genau in den Projekten passiert und woran geforscht wird, erfahren Sie in dieser Podcast-Reihe und auf der Webseite zur Vernetzungs- und Transfermaßnahme Beenovation. Mit dieser Maßnahme möchten wir Sie über die geförderten Verbundprojekte und die Ziele der Fördermaßnahme informieren. Tauchen Sie ein in die spannende Welt unserer Bestäuberinsekten. Herzlich willkommen zur 5. Podcast-Folge von Beenovation. Ja, freut mich sehr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Projekt rund um das Thema Biene, was wir diskutieren wollen. Mein Name ist Marvin Müller und ich werde heute zusammen mit unseren Gästen aus den Projekten Integra, Pharma Bee Wild und finde ich darüber sprechen, wie biodiversitätsfördernde Maßnahmen aussehen können, um gezielt Bestäuberinsekten in unserer Agrarlandschaft zu fördern. Das tue ich nicht alleine, sondern ich habe heute drei Gäste hier im Podcast, die ich einmal kurz vorstellen möchte. Das ist einmal die Frau Chantal Polkowski von der Universität Bonn, nämlich dem Lehrstuhl für Agrarökologie und organischen Landbau aus dem Findich-Projekt. Die Frau Sabine Birnberg vom Institut für ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft aus dem Pharma Bee Wild Projekt. Und Herr Dr. Felix Vornoff vom Lehrstuhl für Naturschutz und Landschaftsökologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg aus dem Integra-Projekt. Ja, erstmal hallo zusammen, freut mich sehr, dass Sie heute hier teilnehmen.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Ja, ich habe gerade das schon kurz angekündigt. Also wir sprechen heute über die Bedeutung von Bestäuberinsekten und deren Schutz und Förderung. Das sind Dinge, die, das ist mir jetzt in letzter Zeit auch aufgefallen, die man immer häufiger auch in der Presse und den Medien lesen kann. Also es gibt dieses Stichwort Biodiversitätskrise, was immer häufiger thematisiert wird und eben auch darüber berichtet wird, wie Bestäuberinsekten eigentlich in Deutschland auch davon betroffen sind. Wir hatten im Podcast in der 3. Folge schon mal mit den Gästen kurz darüber gesprochen, was eigentlich landwirtschaftliche Betriebe zur Förderung von Bestäuberinsekten tun können. Und das ist nämlich auch ein Thema, wo wir heute dran anknüpfen möchten und das eben mit Ihnen diskutieren. Frau Birnberg, ich fange einfach mal bei Ihnen an. Sie sind ja Expertin an der Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern und haben sich auch in der Vergangenheit zum Beispiel intensiv mit Auswirkungen von Gewässerrandstreifen auf die Artenvielfalt von Insekten auseinandergesetzt. Können Sie da vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, worum es eigentlich da geht und was, welche Agrarumweltmaßnahmen die Landwirtschaft eigentlich braucht und welche Maßnahmen Sie auch im Projekt Pharma Bee Wild untersuchen?
Ja, wir beobachten in den letzten Jahrzehnten ja einen sehr starken Rückgang der Insektenartenvielfalt und Häufigkeit. Ganz bekannt ist ja die Krefeld-Studie, die, ich glaube, 2017 rausgekommen ist, wo die Forscher festgestellt haben, dass die Biomasse der flugfähigen Insekten um 76% zurückgegangen ist innerhalb von nur knapp 30 Jahren. Es ist also schon ein ordentlicher Rückgang. Und die Gründe für diesen Rückgang sind ja multifaktoriell. Also das ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Aber Fakt ist, dass der Landnutzungswandel mit dem Verlust und der Zerstörung oder Verschlechterung von Lebensräumen eine ganz wesentliche Rolle dabei spielt. Und den Verlust der Lebensräume, die Gründe dafür sind unter anderem ganz klassisch einfach durch die Bebauung von Offenland, also sag jetzt mal, wenn Straßen gebaut werden oder die Städte sich ausbreiten, Gewerbegebiete genehmigt werden, aber eben auch durch die intensive landwirtschaftliche Praxis. Und hier kommen dann die Agrarumweltmaßnahmen ins Spiel, um die negativen Auswirkungen der intensiven Landwirtschaft auf die Umwelt auszugleichen, führte die EU 1992 schon die Agrarumweltmaßnahmen ein. Und mithilfe dieser Agrarumweltmaßnahmen ist es eben möglich, den Landwirten für eine umweltfreundliche Bewirtschaftung auf freiwilliger Basis, also die Landwirte müssen das nicht tun, aber es gibt eben die Möglichkeit, den Verdienstausfall, den sie durch diese umweltverträgliche Bewirtschaftung haben, zu entschädigen. In dem Projekt Farmer Be Wild, in dem wir eng mit unseren Kooperationspartnern von der Uni Würzburg und Bioland zusammenarbeiten, schauen wir uns gezielt drei Maßnahmen an oder drei Faktoren an und schauen dabei auch auf die Interaktion dieser drei Faktoren im zeitlichen und räumlichen Kontext. Und die drei Maßnahmen sind einmal der Anteil an Ökolandbau in der Landschaft, also Ökolandbau, sprich also die Maßnahme mit dem Verzicht auf Pestizideinsatz. Dann schauen wir uns noch den Anteil der Massentrachten an, wie zum Beispiel Raps und Sonnenblume, die eben wenn sie blühen, also es sind Feldfrüchte, die zur Blüte kommen und dann Pollen und Nektar für Insekten als Nahrung liefern. Und dann schauen wir uns noch den Anteil an halbnatürlichen Habitaten an oder halbnatürlichen Lebensräumen, wie zum Beispiel Heckenstrukturen oder Magerrasen, die dadurch, dass sie mehrjährige Kulturen sind, eben Nisthabitate für Wildbienen und Insekten liefern. Genau. Und wir legen dabei, also wichtig ist vielleicht auch noch in unseren Untersuchungen, legen wir den Fokus besonders auch auf die bodennistenden Wildbienen. Die machen eben den Großteil der heimischen Wildbienenfauna aus und werden so ein bisschen in der Forschung, sind die noch so ein bisschen weniger berücksichtigt.
Woher bekommen Sie Ihre Daten da?
Ja, wir führen einen Feldversuch durch oder haben bereits schon einen Feldversuch durchgeführt in mehreren Landschaften in Bayern, die wir ausgewählt haben, die eben diese Faktoren bestmöglich abbilden. Also wir haben Landschaften mit hohem Ökoanteil, Landschaften mit geringerem Ökoanteil und eben auch mit diesen anderen zwei Faktoren. Also das ist eben so die Faktoren ergänzen sich oder eben haben Landschaften, wo alle Faktoren bei Null sind und so können wir dann eben Rückschlüsse ziehen auf die Wirkung dieser Maßnahmen auf die Wildbienenfauna.
Okay. Klingt interessant. Kommen wir auf jeden Fall nachher noch einmal zurück. Ich möchte jetzt einmal die Runde noch weitermachen und das nächste Projekt einmal anschauen. Frau Polkowski, Sie arbeiten an der Uni Bonn im Projekt FINDIG, auch zusammen mit einer Arbeitsgruppe der Landesanstalt für Landwirtschaft in Bayern. FINDIG steht für die Förderung blütenbesuchender Insekten durch Diversifizierung im Grünbrachenmanagement. Können Sie da vielleicht einmal erzählen, welches Problem im aktuellen Grünbrachenmanagement eigentlich jetzt erkannt worden ist und wie versuchen Sie das eigentlich in Ihrem Projekt zu lösen?
Ja, sehr gerne. Vielleicht erstmal für unsere Zuhörer. Also wenn wir über Grünbrache reden, spreche ich jetzt über Kleegras, also eine übliche Kultur, die in fast jeder Fruchtfolge integriert ist, gerade auch im ökologischen Landbau, wo wir uns jetzt eben auch vorrangig mit unserem Projekt bewegen. Und üblicherweise ist es so, dass Kleegras eben als Futter angebaut wird für die Rinder, was aber das Problem mit sich führt, dass es sehr häufig und zu früh geschnitten wird. Kleegras kann natürlich sehr schön blühen, aber für eine perfekte oder für eine gute Futterqualität ist es halt notwendig, dass das Kleegras vor der Vollblüte geschnitten wird, was zur Folge hat, dass die bestäubenden Insekten eben keinen Mehrwert daraus ziehen können und es nicht als Nahrung nutzen können. Aber auch wenn Kleegras jetzt nicht als Futter genutzt wird, das ist so unser Ansatz, wir gucken uns viel lose Betriebe an, wird es trotzdem in den Fruchtfolgen halt für die Stickstofffixierung genutzt. Und hier bietet sich dann aber die Möglichkeit, den Zeitpunkt des Schnittes zu variieren. Das heißt, wir gucken uns zum einen an, was passiert, wenn wir die Schnitte oder weniger Schnitte durchführen quasi. Und was auch noch ein wichtiger Faktor ist, die üblichen Mischungen, die so auf dem Markt sind, die sind relativ artenarm. Man hat Rotklee drin, man hat Weißklee drin, vielleicht mal die Luzerne. Wir wollen in unserem Projekt dann eben auch diese Mischung erweitern, sprich mehr Arten mit reinnehmen, mehr verschiedene Pflanzenarten, mehr Kleearten, aber auch verschiedene Kräuterarten, dass wir nochmal verschiedene Blütenformen und Farben anbieten können, die aber auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten letztendlich blühen. Weil häufig hat man auch das Problem, dass man zwar eine schöne Blütentracht hat, die aber nur relativ kurz vorhanden ist. Und wir wollen durch verschiedenste Pflanzenarten eben diese Trachtlücken auch so ein bisschen begrenzen oder füllen.
Und was steht dann am Ende Ihres Projektes? Also werden dann am Ende Handlungsempfehlungen an landwirtschaftliche Betriebe rausgegeben oder was ist so das Endergebnis?
Das wäre natürlich der Optimalfall, dass wir dann entdecken, okay, wir können die und die Arten in einer üblichen Mischung ergänzen. Das Schnittregime müssen wir dann anpassen, indem wir meinetwegen nur einmal im Frühjahr und dann erst wieder im Herbst schneiden, sodass dann für die Insekten eben möglichst lange gute Futterbedingungen da sind. Aber das müssen wir halt noch abwarten. Also es sieht schon ganz vielversprechend aus, dass wir auch schon einige gefährdete Insekten tatsächlich hier in NRW auch gefunden haben auf unseren Flächen. Aber wir sind noch mitten in den Feldversuchen, die jetzt mindestens noch dieses Jahr laufen. Und
okay.
Wie gesagt, im besten Fall wäre dann natürlich eine Empfehlung für die Praxis dann.
Okay, ja gut, das hätte ich jetzt noch gefragt, ob denn da schon erste Ergebnisse vorliegen oder wie weit man da schon ist, aber das haben Sie gerade ja schon beantwortet. Okay, Herr Dr. Vornhoff, dann kommen wir zu Ihnen und dem Projekt Integra. Grundsätzlich beschäftigen Sie sich ja im Projekt Integra mit Agroforstsystemen und da würde mich einfach mal interessieren, wie kann man sich denn dieses System vorstellen und wie können dadurch konkret Bestäuberinsekten gefördert werden?
Ja, also Integra steht erstmal für Integration von Habitatstrukturen in landwirtschaftlich genutzten Flächen zur Förderung von Bestäuberinsekten. Total kompliziert, man könnte es auch runterbrechen, wie Sie eben gesagt haben, Förderung von Agroforstsystemen, um auch Bienen mitzunehmen. Agroforst, was ist das? Das ist ein unglaublich weit gefasster Begriff. Da geht es einerseits um Streuobstwiesen zum Beispiel, das ist ja die traditionelle Form von einem Agroforstsystem. Gegenwärtig die zukunftsfähigsten oder die modernsten sind sowas wie Walnuss-Einzelbäume, die irgendwo verteilt auf einem Maisacker gepflanzt werden. Also intensivster Ackerbau unten mit Mais und dann intensiv schön hochgeastete Walnüsse, um Wertholz zu produzieren. Das ist dann ein sehr produktives System. Prinzipiell fallen da aber auch Hecken rein. Also eine Hecke, die am Feldrand steht, nebendran ist dann wieder der Weizenacker oder so. Und die Kombination ergibt natürlich dann auch sowas wie ein Agroforst, also Gehölze plus andere Agrarproduktion. Ob das jetzt nur Feldfrüchte sind oder Vieh, ist egal. Genau, wir in Integra versuchen, das Ganze jetzt auf die Bienen zu beobachten, aber auch natürlich den Mehrwert für den Landwirt herauszuarbeiten. Weil wir wollen es integrieren, wir wollen es in die Fläche bringen. Die Idee ist, ein Planungstool zu entwickeln, die Landwirte nutzen können, mit dem sie dann wiederum Bäume sozusagen virtuell auf ihre Felder pflanzen können und dann da der Mehrwert rauskommt. Wie viel mehr Bestäubung kriege ich, wenn ich einen Kirschbaum pflanze, weil an der Kirche eben ganz viele Bienen sind? Wie viel Windschutz bietet diese Hecke, in der dieser Kirschbaum steht? Wie viel Nährstoffkonkurrenz besteht da? Wie viel Wasserkonkurrenz besteht da? Und das sind so die Punkte, die die ökologischen Benefits sind. Dann kommt noch die CO2-Speicherung hinzu und die Wertholzproduktion. Das sind alles Sachen, die wir damit reinmodellieren. Wir haben Waldwachstumsmodellierer mit an Bord. Und dann kommt dieser große Knackpunkt, wie kriegen wir es überhaupt in die Fläche? Wie kann das der Landwirt integrieren, die Landwirtin? Das ist gegenwärtig eigentlich kaum möglich, weil Hecken stehen unter Naturschutz. Und sobald man irgendwas Permanentes in die Landwirtschaft auf eine Fläche rausbringt, dann ist es eigentlich schon verboten, es jemals wieder wegzumachen. Und deswegen haben wir im Projekt auch noch eine Rechtsabteilung drin, die uns da eine Rahmenbedingung erarbeitet, die es Landwirtinnen irgendwann mal ermöglicht, mit Hecken zu arbeiten. Und mit Feldgehölzen, die eben reinzubringen, wieder rauszubringen und auch eben zurückzuschneiden, um Biomasse zu produzieren.
Ich habe jetzt eine kurze Frage, um mir das ein bisschen besser vorzustellen. Und ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Also Sie haben eben gesagt, die Landwirte können dann virtuell praktisch planen, welche Bäume sie auf ihre Flächen pflanzen. Das klingt für mich ein bisschen so nach, also wie so ein Spiel, wo man dann reingeht und dann hat man seine Farm und dann kann man die bepflanzen. Sieht das so tatsächlich in der Praxis aus? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich habe das Tool noch nicht gesehen, aber ich stelle mir das auch so vor.
Das ist ja ziemlich cool dann.
Genau, und da ist dann tatsächlich auch mit einberechnet, welche Abstände die zu welchem Feld gehören, welchen Pflanzen haben sollen, wo es denn sinnvoll wäre, um Vernetzungsmaßnahmen zu schaffen und wirklich wie viel Holz wird produziert über die Jahre hinweg. Wie lange muss man warten, bis man dann den Baum ernten kann und wie viel Blüten, wir können tatsächlich Blüten an den Baum modellieren und aus der Blütenanzahl berechnen, wie viel Pollen entsteht da. Und dann ausrechnen, wie viele Lasioglossum malachorum, also Acker, irgendwelche Bienen aus dem Boden, wie viele von denen könnten sich theoretisch davon ernähren. Und da wir wissen, welche Bienen an welche Kulturpflanzen gehen, können wir dann auch wiederum berechnen, wie viel Prozent mehr Ertrag der Raps zum Beispiel bringen könnte, wenn da die entsprechenden Bienen in der Nähe gefördert werden. Mhm. Förderung von Bienen, ich muss noch gerade ergänzen, was ein wichtiger Teil, den ich vergessen habe, die Nistplatzhabitate. Hat Sabine vorhin schon erwähnt. Die nisten natürlich auch in Hecken und wir haben jetzt gerade untersucht, wie sie in den Stängeln davon nisten und man kann als ersten Lookout schon mal sagen, dass da nisten Bienen, aber nicht so viel, wie wir erwartet hätten.
Okay, das heißt, Sie haben schon auch den Blick in die Praxis.
Ja, absolut. Wir haben zwar keinen direkten Bezug zu den Landwirten in diesem Projekt, natürlich haben wir Projektbezug zu Landwirten in anderen Projekten, aber...
Okay. Gut, dann schlagen wir doch da direkt mal die Brücke. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben nicht in Bezug direkt zu den Landwirten, aber ja, haben Sie da so ein bisschen eine Ahnung, wie allgemein das in der Landwirtschaft gesehen wird, wie da so die Akzeptanz von so Agroforstsystemen ist?
Ja, ich denke eben gegenwärtig ganz schlecht eigentlich. Die ganzen Feldgehölze sind verschwunden. Letzten Streuobstwiesenbaum, unter dem Kühe weiden, ist ein Problem, weil man bekommt für den Apfel keinen Cent mehr. Den Schnaps darf man fast nicht mehr brennen. Und wenn der zusammenbricht, dann muss man die ganzen Äste wegräumen. Ansonsten kriegt man die Quadratmeter abgezogen, auf denen die Äste liegen und kriegt keine Subventionen mehr, weil es dann keine Weide mehr ist. Also im Prinzip ist die Akzeptanz verständlicherweise super gering. Das liegt aber an den Rahmenbedingungen. Es gibt da wirklich geringste Förderungen für im Vergleich zu anderen Förderungen. Und dementsprechend fehlt der Anreiz da, der ökonomische. Was wir eben versuchen in dem Projekt, ist eben zu zeigen, dass es auch andere Benefits gibt, die nicht direkt monetär sind, eben über die Erhöhung der Bestäubungsleistung, eben über die CO2-Speicherung, wenn es denn mal CO2-Zertifikate geben könnte für Feldgehölz oder sowas, kann man das damit berechnen und eben auch Erosionsschutz durch Windschutz und solche Sachen. Also dass wir einfach da ein bisschen auch Verständnis schaffen. Wobei wir in dem Projekt kein Outreach haben. Das heißt, wir können es nicht kommunizieren, außer über dieses Planungstool darin verbindlichen, hier passiert wirklich was, wenn ich einen Baum pflanze.
Okay. Ich würde gerne jetzt auch bei den anderen beiden Projekten mal den Bezug zur Praxis und den Landwirtinnen und Landwirten auch abfragen. Wir müssen an der Stelle auch mal weitergehen, weil ich merke, wir machen sonst gerade so einen Nebenschauplatz auf. Und ich glaube, bei den Rahmenbedingungen auch, da könnten wir auch noch weiter diskutieren, aber das wäre dann, glaube ich, eher mal ein Thema für die Zukunft. Frau Birnberg, wie sieht das denn bei Ihnen im Projekt aus? Haben Sie da also landwirtschaftliche Betriebe in Ihr Projekt involviert? Da haben wir das vorhin schon einmal ganz kurz angerissen, aber wie ist denn da so das Feedback und können Sie da schon ein bisschen zur Erfahrung mit Umsetzung von Maßnahmen berichten? Gibt es da schon erste Ergebnisse oder Erkenntnisse?
Ja, so grundsätzlich ist es für die Landwirte natürlich total wichtig, dass für sie durch die Teilnahme an so einer Studie oder durch die Umsetzung von solchen Maßnahmen kein Nachteil entsteht. Also sei es durch, wie wir gerade schon haben, eben durch die Kürzung von irgendwelchen Förderungen oder durch die Verletzung von irgendwelchen rechtlichen Vorgaben, auch anderer Rechtsbereiche, wie zum Beispiel das Bodenrecht. Und das andere ist eben dieser bürokratische Aufwand. Also wenn man da mords Verträge schließen muss, dann ist das für die Landwirte immer ein kleiner Hindernisgrund. Aber grundsätzlich ist meine Erfahrung schon, dass die Landwirte sehr offen sind und gerne Maßnahmen für den Naturschutz auch umsetzen wollen, solange die sich gut in ihre Praxis einbinden lassen. Also es muss irgendwie eine Lösung sein, die für den Landwirt auf dem jeweiligen Betrieb gut machbar ist. Und spannend ist auch, dass einige Landwirte auch ganz tolle eigene Ideen haben für ihren Betrieb, die sich dann aber schlecht abbilden lassen in der Förderpraxis oder in der Förderlandschaft. Und deswegen wünscht man sich da natürlich einfach von Seiten des Rechts und des Förderrechts einfach ein bisschen einen flexibleren Rahmen, damit solche eigenen Initiativen nicht ausgebremst werden. Aber prinzipiell kann ich jetzt tatsächlich einfach rückmelden, dass die Landwirte offen sind für solche Geschichten. Es muss nur irgendwie zu ihnen und ihrem Betrieb und ihrer Praxis passen.
Ja, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Also diese Individualisierbarkeit von Maßnahmen, die gibt es ja faktisch gar nicht, leider. Obwohl das ja extrem sinnvoll wäre, das mal so umzusetzen, ne? Also Hof ist nicht gleich Hof und jeder unterscheidet sich ja ein bisschen, hat andere Anforderungen. Aber gut, auch das ist ein Thema für die Zukunft und das sollte vielleicht auch mal an anderer Stelle diskutiert werden als nur hier im Podcast. Frau Polkowski, jetzt gehen wir noch zu Ihnen weiter, um auch diese Runde einmal zu vervollständigen. Wie sieht das denn bei Ihnen aus mit Feedback von Landwirtinnen und Landwirten, Zusammenarbeit und vielleicht auch Hemmnisse oder Hindernisse, die es gibt?
Ja, also wir arbeiten in unserem Projekt auch schon mit Praxisbetrieben zusammen. Im Projekt sind auch größere einheitlich gesäte Flächen angedacht, wo wir dann tatsächlich mit einem Kescher in der Hand rüberlaufen, um die Insekten eben zu fangen. Und da kam bis jetzt nur positive Rückmeldung eigentlich. Wir haben natürlich den Vorteil mit Kleegras. Das hat fast jeder Ökobetrieb mit in der Fruchtfolge sowieso drin und dementsprechend häufig auch schon, um diese Flächen zu bewirtschaften. Deswegen hatten wir da jetzt eigentlich keine größeren Hindernisse, mit denen wir da zu kämpfen hatten oder Ablehnung auf Seiten der Landwirte. Also wir können aus unserem Projekt erstmal nur positiv berichten und auch von der Bevölkerung tatsächlich, die dann an der Fläche vorbeigehen. Die sind auch immer ganz begeistert, wie schön das dann am Blühen ist. Wir haben beispielsweise den Inkarnatklee auch mit in unseren Mischungen drin, der bereits im Mai sehr schön dunkelrot blüht. Und also sowohl von den Praktikern als auch von der Bevölkerung wird das eigentlich als positiv wahrgenommen.
Können Sie dann noch ein bisschen dazu erzählen, also wie lange läuft denn Ihr Projekt noch und wann geben Sie denn diese Ergebnisse, die Sie dann sammeln, auch tatsächlich an die Betriebe weiter?
Also offiziell läuft es noch bis Ende diesen Jahres. Wir versuchen aber noch eine Verlängerung zu erwirken. Das heißt, im Optimalfall läuft es im nächsten Jahr auch noch, dass wir auch da noch dann Versuche durchführen können. Angedacht sind aber auch schon Workshops für dieses Jahr, zum Beispiel bei unseren Partnern der LFL in Bayern. Und im Rahmen dessen werden natürlich auch schon an die Praxis ja, Empfehlungen, vorsichtige Empfehlungen weitergegeben. Und ansonsten am Ende steht eigentlich auf dem Plan, dass wir dort auch eine Art ja, Datenblatt oder Empfehlungsblatt dann auch erstellen, was man den Landwirten dann auch an die Hand geben kann.
Okay. Herr Vornow, wie sieht das bei Ihnen aus? Wie lange geht das Projekt noch? Wann können Sie da mit Ergebnissen, ich sag mal, an die Öffentlichkeit gehen?
Also bei uns läuft ziemlich viel parallel. Während wir diesen Winter nochmal bodennistende Bienen in den Hecken versuchen aufzunehmen, haben wir schon weitläufige Analysen gemacht für den blütenbesuchenden Bienen und die Modellierung der Bäume ist auch abgeschlossen. Parallel wird dieses Planungstool jetzt schon programmiert. Also es läuft alles auf einmal. Jetzt hinten raus, weil wir im letzten Jahr des Projektes sind. Und Ende 2024 sind wir damit erstmal fertig und können hoffentlich ein Tool liefern, was praxistauglich ist. Aber ja, ich möchte kurz berichten, was wir befunden haben, oder aus dem Projekt. Wir haben 120 verschiedene Bäume um Freiburg herum angeschaut und haben 130 Wildbienenarten darauf gefunden. Das ist eine unglaubliche Vielfalt auf diesen 24 Baumarten, die da drin waren. Und da sind Linden und Ahorne und Weiden ganz vorne mit dabei. Und es ist wirklich schön auch zu sehen, wie viele Bienen da dran waren. Es waren neben 12.000 Honigbienen 6.000 Wildbienenindividuen dran. Und ja, ich denke, wir können wirklich mit Feldgehölzen unglaublich viel an Nahrungsressourcen für Wildbienen schaffen. Das Gleiche gilt eigentlich für Nistressourcen, wobei die Bodennister da wahrscheinlich eher wenig drin sind, weil wir da einfach Beschattung haben. Aber in den Stängeln von Brombeere und Rose vor allem nisten wirklich auch einige Wildbienen und vor allem auch Wespenarten, die spezifisch Blattläuse fressen oder Raupen oder Trips, also alles im Prinzip, man kann es so sehen, Pflanzenschädlinge, wovon der Landwirt dann eigentlich auch was hat, wenn man diese Hecken hat und damit eben diese Wespen, diese Nützlingswespen fördert, die alle solitär leben und eben diese Schädlinge einbringen.
Aber das ist ja, also ich finde, das ist ja schon mal ein gutes Fazit, was für mich schon etwas optimistisch klingt, oder?
Genau, also ich denke, es wird an verschiedenen Stellen daran geschraubt, dass Hecken und Feldgehölze und Agroforste allgemein in die Landschaft hineinkommen, in die Landwirtschaft hineinkommen. Das passiert auf EU-Ebene, das passiert ja auf Bundesebene und eben die Forschung zeigt da eben auch ganz viele Vorteile von mit auf.
Okay. Ja, Frau Birnberg, dann gehört Ihnen jetzt gerade eigentlich das Schlusswort dieses Podcasts und Sie dürfen nochmal über Ihr Projekt erzählen. Also wie lange läuft es denn? Wann kommen erste Ergebnisse? Wie geht's weiter?
Ja, unser Projekt ist auch bis Ende 2024 genehmigt. Wir hoffen auch, dass wir dieses Jahr noch ordentlich unsere Ergebnisse zusammenstellen können, dass wir das alles schaffen. Das ist wir haben einfach unglaublich viele Bienen auch gefangen. In unseren Feldversuchen ist einfach eine Menge angefallen, die wir eben jetzt auch noch am Aufarbeiten sind. Das wird also auch noch ein bisschen dauern. Aber wir geben uns Mühe. Also es wird an allen Ecken und Enden wird geklotzt und gearbeitet. Und die Ergebnisse aus dem Feldversuch wollen wir dann auch noch komplementieren mit einer Modellierung über praktisch die bayerische Agrarlandschaft, damit wir auch Aussagen über größere Landschaftsausschnitte treffen können als nur die untersuchten Landschaftsausschnitte. Und zusätzlich dazu haben wir auch Workshops mit praktizierenden Landwirten durchgeführt, um dann eben auch Lösungen und Maßnahmen auf lokaler Ebene zu finden, sodass wir alle möglichen Skalenebenen sozusagen abdecken können. Also was kann der Landwirt auf lokaler Ebene vor Ort machen und wie sieht es dann aus für die Bestäuberattraktivität in dem größeren Landschaftsausschnitt? Und unsere Ergebnisse wollen wir dann eben auch auf unserer Projekt-Homepage veröffentlichen, sodass die dann auch der breiten Masse sozusagen zugänglich sind und dass diese Ergebnisse dann auch hoffentlich in die Welt hinaus sich verteilen.
Und das wird dann ab Ende 2024 ungefähr passieren?
Genau.
Okay, ja super. Spannend. Ich denke mal, dass einige Hörerinnen und Hörer da bestimmt auch mal nachschauen. Infos zu allen Projekten, über die wir heute auch gesprochen haben, die findet man natürlich auch bei uns in den Shownotes des Podcasts und auch auf der Binovation Homepage. Und freut mich sehr. Also hat mir viel Spaß gemacht, habe vieles heute erfahren und vor allem finde ich es sehr, sehr spannend, mal die Verknüpfung zur Praxis zu sehen und bin da auch echt gespannt, wenn die Ergebnisse dann rauskommen und man sich die einmal anschauen kann. Für heute sage ich Ihnen erstmal allen ganz, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme und die spannenden Einblicke in Ihre Projekte. Danke.
Danke auch.
Danke.
Ja, danke auch an Sie und euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt schon einige interessante Projekte kennengelernt, auch über die Dauer dieses Podcasts. Und ich persönlich finde es sehr, sehr spannend, was sich da alles in der Forschung und in der Wissenschaft tut und bin auch sehr gespannt, wie das Ganze dann in die Praxis auch einspielt. Das war heute mit dieser Podcast-Folge auch die letzte Folge des Binovation-Podcasts und ich hoffe sehr, dass Ihr Interesse am Schutz von Wild- und Honigbienen auf jeden Fall geweckt worden ist und Sie mit uns auch Spaß und Interesse auf dieser Reise durch die verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsprojekte hatten. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr aus den Projekten verpassen möchten, denn wie wir gehört haben, da kommt noch einiges, dann abonnieren Sie doch den Binovation Newsletter oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Die Anmeldung hierzu finden Sie auf der Webseite www.binovation.de. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu allen Projekten und können auch direkt Kontakt zu den Projektteams aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.